Radio Prag Nachrichten.
Premier Nečas hält Proteste gegen Hochschulreform für unangebracht. Zwangsvollstreckungsverfahren gegen Hauptstadt Prag eingestellt. Kinobesuch 2011 um ein Fünftel gefallen. Der tschechische Premierminister Petr Nečas bezeichnete die Proteste der Studenten und Akademiker gegen die geplante Hochschulreform seiner Regierung als unangebracht. In einem Moment, in dem nur Sachvorschläge für Gesetze auf dem Tisch lägen, sei ein Feuerwerk von Protesten nicht adäquat, so Nečas. Er halte die Hochschulreform für wichtig und unerlässlich, ergänzte der Premier. Zu Protesten gegen die Reformen hatte am Donnerstag eine Versammlung von Studenten und Angestellten der Prager Karls-Universität aufgerufen. Bildungsminister Josef Dobisch hatte den Rektor der Karls-Universität, Václav Hampel, im Vorfeld beschuldigt, mit der Einberufung einer solchen Versammlung soziale Unruhen zu schüren. Der Kreis Pilsen hat am Montag eine Deklaration zum Ausbau der Eisenbahnverbindung Pilsen-München verabschiedet, die gemeinsam mit der Regierung Oberpfalz ausgearbeitet wurde. Sie soll von der Führung des Kreises Pilsen gemeinsam mit den bayerischen Landräten Ende Januar in Furth im Wald unterschrieben werden. Das sagte der Kreisrat Jaroslav Bauer der Presseagentur CTK am Montag. In der Deklaration bitten beide Seiten die jeweiligen tschechischen und deutschen Verkehrsministerien um Priorität beim Ausbau des Schienenkorridors von Prag nach München über Pilsen, Domažlice und Regensburg. Auf tschechischer Seite muss vor allem das 65 Kilometer lange Stück Pilsen-Domažlice ausgebaut werden, das bereits seit 150 Jahren existiert, aber nur eingleisig und nicht elektrifiziert. Auf deutscher Seite muss vor allem die Strecke zwischen Furth im Wald und Regensburg ausgebaut werden. Eine Wirtschaftlichkeitsanalyse des Bundesverkehrsministeriums hat die Strecke allerdings als nicht wirtschaftlich eingestuft. Eine Zwangsvollstreckung gegen die Hauptstadt Prag, die am Wochenende bekannt geworden war, wurde am Montag gestoppt. Das erklärte der Prager Oberbürgermeister Bohuslav Svoboda gegenüber Journalisten. Verantwortlich für das Exekutionsverfahren sei ein Fehler einer Angestellten gewesen, die vergessen habe, eine fällige Rate an eine Wohnungsbaugenossenschaft in Prag 6 zu überweisen. Die fällige Rate sei bereits angewiesen worden, ergänzte Svoboda. Am Freitag hatte ein Gericht die Pfändung des Besitzes der Stadt Prag wegen einer offenen Forderung in Höhe von ca. 160.000 Kronen, umgerechnet 6.400 Euro, angeordnet. Die Hauptstadt Prag durfte daher bis Montag offiziell nicht mehr über ihren Besitz, wie zum Beispiel das Altstädter Rathaus oder die Karlsbrücke, verfügen. Oberbürgermeister Svoboda stellte am Montag gegenüber der Kammer der Gerichtsvollzieher dann die Frage, ob es wegen einer Forderung in Höhe von 160.000 Kronen angemessen sei, den unbezahlbaren kulturellen Besitz der Stadt sowie Werte in Höhe von Milliarden pfänden zu lassen. Die tschechische Veterinärverwaltung hat in den vergangenen Tagen mehrere Proben von deutschem Hühnerfleisch auf Rückstände von Antibiotika untersucht, aber keine Reste des Arzneimittels nachweisen können, so ein Sprecher der Behörde gegenüber der Nachrichtenagentur CTK. Die Prüfung wurde anberaumt, weil bei der staatlichen Kontrollbehörde am 10. Januar Hinweise der deutschen Naturschutzorganisation BUND eingegangen waren, dass mehrere Hühnerfleischlieferungen in Deutschland mit Antibiotika verseucht gewesen seien. Der Einsatz von Antibiotika in der Tierzucht ist in Tschechien genauso wie in Deutschland nur bei Krankentieren erlaubt. Das hochspezialisierte Labor der staatlichen Veterinäre in Jihlava konnte jedoch keine Spuren von Antibiotika finden. Deutschland steht bei der Lieferung von Hühnerfleisch nach Tschechien an fünfter Stelle. Der Kinobesuch ist in Tschechien im Jahr 2011 im Vergleich zum Vorjahr um ein Fünftel gefallen. Damit erzielten die hiesigen Kinos die niedrigste Besucherzahl seit 6 Jahren. 2010 strömten noch über 13,5 Millionen Tschechen in die Kinos, 2011 nur noch 10,8 Millionen. Die Zahlen veröffentlichte die Union der Filmdistributoren am Montag. Der erfolgreichste Film 2011 war die tschechische Komödie Muži v nádeji, Männer mit Hoffnung, den knapp 850.000 Leute sehen wollten. Ein Jahr zuvor, 2010, war der erfolgreichste Film Ženy v pokušení, Frauen in Versuchung, der es auf knapp 1,3 Millionen Zuschauer brachte. Der erfolgreichste ausländische Film der letzten Jahre war Avatar, den 2010 in Tschechien etwa 950.000 Menschen gesehen haben. Zum Schluss noch ein Blick auf das Wetter. Am Dienstag ist es in Tschechien bedeckt bis bewölkt mit örtlichen Schneeschauern, die in dauerhaften Schneefall übergehen können. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 0 bis 4 Grad Celsius, in Höhen um 1000 Metern liegen die Temperaturen nur bei minus 3 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Marco Zimmermann.
Willkommen beim deutschsprachigen Programm von Radio Prag. Durch die Sendung führt sie Markéta Kachlíková. Zunächst der Themenüberblick. Die deutsch-tschechische Erklärung ist 15 Jahre alt. 1997 wurde darin unter anderem die Errichtung des deutsch-tschechischen Zukunftsfonds verankert, dank dem bis heute hunderte von tschechisch-deutschen Initiativen und Begegnungen zustande kamen. Radio Prag spricht heute mit seinem Co-Vorsitzenden Tomáš Jelínek. Am Wochenende ging das 7. internationale Kurzfilmfestival in Prag zu Ende. In diesem Jahr gab es eine besondere Verbindung zu Deutschland. Welche, das erfahren Sie gleich im Tagesecho. Und zum Schluss blicken wir auf die Karriere des Skisprung-Olympiasiegers Jiří Raška zurück. Der in Tschechien äußerst populäre Sportler ist am vergangenen Freitag im Alter von 70 Jahren verstorben. Dies alles im Tagesecho. Am Freitag hat eine unbekannte Person bei Gericht die Pfändung des gesamten Vermögens der Stadt Prag verhängen lassen. Welchen Hintergrund der absurde Fall hat, danach fragen wir in unserem Politgespräch. Bleiben Sie dran. Im Januar 1997 war es soweit. Bundeskanzler Helmut Kohl und der tschechische Premier Václav Klaus unterzeichneten die deutsch-tschechische Erklärung. Das Dokument wurde zum Grundstein der Aussöhnung der Menschen aus beiden Ländern. Denn Tschechien und Deutschland vereinbarten, dass die Vergangenheit nicht die Beziehungen der Gegenwart belasten soll. Auf dieser Grundlage sind seitdem hunderte von Initiativen entstanden und haben Begegnungen stattgefunden. Bei der Verwirklichung solcher Projekte hilft der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds, der aus der Erklärung herausgegründet wurde. Tomáš Jelínek ist tschechischer Co-Vorsitzender des Zukunftsfonds. Till Janzer hat mit ihm über die deutsch-tschechische Erklärung gesprochen.
Herr Jelínek, die deutsch-tschechische Erklärung ist 15 Jahre alt geworden. Wenn man in den letzten Jahren jemanden gefragt hat, dann hieß es immer, die Erklärung, die ist eine Erfolgsgeschichte. Lässt sich das Ihrer Meinung nach ohne Einschränkung sagen? Und warum ist sie zu einer Erfolgsgeschichte geworden?
Ja, ich würde diesem Urteil auch recht geben. Wenn man den Stand der deutsch-tschechischen Beziehungen heute und vor 15 Jahren vergleicht, muss man schon klar eine große Verbesserung der gegenseitigen Beziehungen feststellen, wozu die Erklärung maßgeblich beigetragen hat. Die Erklärung hat auf den beiden Seiten den festen Boden für gegenseitige politische Beziehungen geschaffen. Man darf auch nicht vergessen, dass auch ein wichtiger Argument bei dem Weg der Tschechischen Republik in die Europäische Union und in die NATO war, wenn man auch sich die 7000 entschädigten NS-Opfer in Tschechien anschaut, die dank der Erklärung dann auch entschädigt wurden. Eigentlich muss man auch dann diesen Urteil, wie ich gesagt habe, bestätigen. Und man darf auch nicht vergessen, schließlich, dass auch der deutsch-tschechische Zukunftsfonds aufgrund der Erklärung entstanden ist und die fast 7000 unterstützten Projekte sprechen auch dafür, die deutsch-tschechische Erklärung als einen Erfolg zu bewerten.
Ist eigentlich damals diese Erklärung auf weißem Papier entstanden oder gab es eine Art Vorbild dafür? Und wie lange wurde verhandelt, bis endlich dann dieses Schriftstück stand?
Die Bundesrepublik Deutschland musste zwar nach dem Zweiten Weltkrieg mit fast allen Nachbarn die gegenseitigen Beziehungen neu regeln und es gab viele Versöhnungsprozesse, wobei jeder ganz einzigartig war. Man kann nicht die deutsch-französische, deutsch-polnische Versöhnung eigentlich vergleichen und vielleicht, wenn es um die Form geht, aber nicht um den Inhalt, könnte man an die deutsch-dänische Erklärung denken, aber grundsätzlich gab es in allen bilateralen Beziehungen ganz spezifische Momente und die deutsch-tschechische Erklärung war im Grunde in meinen Augen, wie Sie gesagt haben, auf dem weißen Papier entstanden und auch die Tatsache, dass die Verhandlungen mehr als zwei Jahre gedauert haben, zeigt, dass es kein sozusagen Abschreibungsprozess war.
Hat denn jetzt heute die Erklärung überhaupt noch eine Bedeutung oder ist sie nicht schon längst überholt worden, da ja die tschechisch-deutschen Beziehungen so extrem sich verbessert haben?
Ja, Sie haben recht, die deutsch-tschechische Erklärung hat viele Ziele bereits erreicht. Auf der anderen Seite, die deutsch-tschechische Beziehungen sind nicht mehr so durch die Vergangenheitsfragen geprägt. Auf der anderen Seite bleibt die deutsch-tschechische Erklärung in meinen Augen ein Stabilisierungsfaktor auch für die Zukunft und auch in der heutigen Zeit bleibt eine gute Nachbarschaft, eine gute bilaterale Beziehung zwischen Tschechien und Deutschland wichtig und darin kann die deutsch-tschechische Erklärung auch weiterhin in Zukunft, wie ich gesagt habe, diesen Stabilisierungsfaktor spielen. Und wenn man sich auch die Nachfrage nach der Unterstützung vom deutsch-tschechischen Zukunftsfonds anschaut, ist es auch eine klare Aussage, dass die deutsch-tschechische Erklärung und der deutsch-tschechische Zukunftsfonds für die Zukunft eine Rolle spielen soll und wird.
Till Janzer hat mit dem tschechischen Co-Vorsitzenden des Tschechisch-Deutschen Zukunftsfonds Tomáš Jeline gesprochen. Das Prager Kurzfilmfestival Prague Shorts ist eine Plattform für Kurzfilme aus der ganzen Welt. In diesem Jahr gab es eine besondere Verbindung zu Deutschland. Eine Sektion des Prager Festivals bestand aus Beiträgen des Internationalen Frauenfilmfestivals, das abwechselnd in Dortmund und Köln stattfindet. Und so wurden die Highlights des Deutschen Frauenfilmfestivals in den vergangenen Tagen dem Prager Publikum gezeigt. Lena Trummer hat sich im Anschluss an die Vorführung mit der Kuratorin des Frauenfilmfestivals Sonja Hoffmann unterhalten.
Frau Hoffmann, wie ist es denn zu dieser Kooperation gekommen? Wie ist es dazu gekommen, dass Sie hier praktisch die Sektionen aus Deutschland zeigen?
Also ich habe 2010 im Oktober schon mal kooperiert mit dem Karel Spesny, der Programmleiter ist von dem Prague Short Film Festival. Und er hat mich eingeladen ins House of European Cinema von Prag, um dort den Gewinnerfilm vom Internationalen Frauenfilmfestival vorzustellen, was ein italienischer Film war. Daher kannte ich ihn schon und dann kam vor kurzem die Anfrage, ob wir auch mit Prague Shorts kooperieren wollen. Und es gab eine Unterstützung durch den Czech-German Future Fund dafür.
Okay, das heißt, Sie zeigen jetzt schon zum zweiten Mal Filme in Tschechien oder schon
genau.
Öfter?
Also es ist jetzt das zweite Mal, dass ich in Prag bin und fürs Frauenfilmfestival hier ein Programm vorstelle.
Mhm. Worum geht es denn bei dem Frauenfilmfestival? Was ist die Idee dahinter?
Also die Idee ist einfach, den Fokus auf das Regieschaffen von Frauen zu lenken. Das heißt, es geht eigentlich nicht darum, dass die Inhalte unbedingt Frauenthemen sein müssen, sondern wir wollen wirklich das Filmschaffen von Frauen fördern, weil es nach wie vor so ist, dass Frauen im Filmbusiness nur 20% ausmachen. Und es wird aber wahnsinnig viel eigentlich produziert. Und wir möchten darauf aufmerksam machen, weil die großen Festivals wie Berlin, Cannes oder so, wenn man da in die Wettbewerbssektion guckt, ist da immer nur ein ganz geringer Anteil von Frauenfilmen.
Wie sieht das in Tschechien aus?
Wir haben in unserer Auswahl auch oft tschechische Filme dabei. Also ich weiß, dass wir auch schon mal in unserem Debütwettbewerb hatten wir mal einen tschechischen Film auch drin. Aber wie das insgesamt in Tschechien ist, weiß ich auch nicht so genau.
Wie reagiert denn das tschechische Publikum auf die deutschen Filme?
Also eben gerade in dem Programm wurde auch gelacht. Das hat mich sehr gefreut. Also wir hatten ja auch zwei komödiantische Filme dabei und ich glaube, das ist ganz gut angekommen und ansonsten müsste ich mich gleich wahrscheinlich nochmal mit ein paar unterhalten.
Schön, vielen Dank.
Soweit der Beitrag von Lena Trummer. Der tschechische Sport hat einen der allerbesten aus seiner Mitte verloren. Im Alter von 70 Jahren ist am vergangenen Freitag der frühere Skisprung-Olympiasieger Jiří Raška verstorben. Raška, der sowohl in der Heimat als auch im Ausland große Popularität genoss, war schon zu Lebzeiten in Tschechien eine Legende. Aus vielen Gründen, die man versteht, wenn man allein die Reaktionen auf seinen Tod betrachtet. Lothar Martin fasst zusammen.
Byl to nádherný let v nekonečném tichu, který trval kratičký lidský věk.
Das war ein wunderbarer Flug in unendlicher Stille. Er dauerte ein kurzes Menschenleben. Mit diesen Worten beschrieb der tschechische Dichter Otto Pavel einst den ersten Sprung des Skispringers Jiří Raška von der Normalschanze bei den Olympischen Winterspielen 1968 in Grenoble. Dieser Sprung trug Raschka auf 79 Meter hinaus und ließ ihn kurz darauf der erste tschechoslowakische Wintersportler mit einer Goldmedaille werden. Dass ihn mit Pavel sogar ein beliebter Dichter besang, zeigt, wie populär der Springer aus der mährischen Frenstadt Bad Ratoschim war und ist. Raschka selbst blieb stets bescheiden, auch unmittelbar nach den beiden Sprüngen, die ihm damals den Olympiasieg bescherten.
Ich kann das Ganze noch gar nicht so recht glauben. Es kam so plötzlich. Ich bin noch ziemlich baff. Jetzt, da ich aber gewonnen habe, freue ich mich riesig.
Während Raschka also sein Glück damals gar nicht fassen konnte, spürte der heutige Vorsitzende des Tschechischen Olympischen Komitees, Milan Jirásek, der die Wintersportler damals als Chefarzt betreute, ganz genau, was dieser Triumph bedeutete.
Das hat unsere Sportler aufblicken lassen, denn eine olympische Goldmedaille zu gewinnen, das konnte sich seinerzeit niemand vorstellen und auf einmal war sie da. Es war so, als wenn uns der Atem stockte.
Für Jiří Raška war der Olympiasieg sicher der schönste Moment seiner Karriere, aber nicht der einzige Wettkampf, bei dem er erfolgreich war. In Grenoble gewann er zudem auf der Großschanze die Silbermedaille und 3 Jahre später trug er sich als Gesamtsieger auch in die Annalen der Vierschanzentournee ein. Was aber fast noch wichtiger war, Raška gab den Kindern damals ein Motiv, ihm nachzueifern. Zu ihnen gehörte der spätere Vizeweltmeister im Skifliegen und Weitenrekordhalter Pavel Plotz, für den Raška ein Idol war.
Ich denke, er war der Wegbereiter dieses tollen Sports in unserem Land. Ohne Raška wäre das Skispringen bei uns kein solch populärer Sport geworden, wie er das heute ist.
Die 7-fache Olympiasiegerin im Turnen, Vera Czaslavska, zählte Raška zu ihren ganz engen Freunden. Daher war sie auch ziemlich nah mit Raškas familiären Verhältnissen vertraut, die alles andere als leicht waren. Raška verlor schon in Kinderjahren seinen Vater, er starb an Leukämie. Ein schmerzlicher Verlust für den stets bescheidenen und hilfsbereiten Jiří, der ihm auch im Moment seines größten Erfolges bei der Siegerehrung in Grenoble bewusst wurde.
Meine ersten Gedanken kreisten um meinen Vater, denn er starb, als ich 9 Jahre alt war.
Am 4. Februar hätte Jiří Raška seinen 71. Geburtstag gefeiert. Das aber war ihm nicht mehr vergönnt. Vera Czaslavska wird ihn immer nur in bester Erinnerung behalten.
Man sagt ja, wenn jemand von uns geht, dann redet man von diesem Menschen nur in den besten Tönen. Bei Jiří Raška ist das auch angebracht. Er war ein erstaunlicher, tapferer und wundervoller Kerl.
Jiří Raška wurde vor knapp 3 Monaten durch Präsident Václav Klaus mit der Verdienstmedaille ausgezeichnet. Im Jahr 2003 wurde er zum tschechischen Skisportler des vergangenen Jahrhunderts gekürt.
Soweit der letzte Beitrag im heutigen Tagesecho. Sie hören immer noch Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Wer am Sonntag die Hauptnachrichtensendung des privaten tschechischen Fernsehsenders TV Nova verfolgt hat, dürfte seinen Ohren nicht getraut haben. Da hieß es nämlich, dass am Freitag eine bisher unbekannte Person bei Gericht die Pfändung des gesamten Vermögens der Stadt Prag verhängen ließ. In der Praxis bedeutet das, dass die Stadt nicht über ihr Eigentum verfügen darf. Und im Extremfall würde das heißen, dass zum Beispiel wichtige Sehenswürdigkeiten wie die weltbekannte Karlsbrücke, das Altstädter Rathaus oder auch der Wenzelsplatz verkauft werden können. Das Ganze klingt zwar absurd, ist aber nicht der erste Fall der Art. Im Frühjahr vergangenen Jahres verlangte ein Bürger in einer Angelegenheit Auskunft vom Rathaus des ersten Prager Stadtteils. Er bekam sie zwar, allerdings nicht im vollen Umfang. Um die Verwaltung dennoch dazu zu bewegen, beantragte er beim Gericht die Pfändung des Stadteigentums. Der Erfolg stellte sich fast umgehend ein. Einen ähnlichen Hintergrund könnte auch der jüngste Fall haben. Es wird aber auch spekuliert, dass es ein gezielter Angriff auf den derzeitigen Prager Oberbürgermeister Bohuslav Svoboda ist und dass dahinter einer seiner Gegner stecken könnte. Über die Hintergründe des ganzen Falls, wie auch die bisherige Bilanz des Prager Stadtoberhaupts, habe ich mich vor der Sendung mit unserem freien Mitarbeiter, dem Politikwissenschaftler Robert Schuster, unterhalten.
Das Politgespräch.
Robert, wie stark kann der Abwendungsbeschluss gegenüber der Stadt Prag Oberbürgermeister Bohuslav Svoboda beschädigen?
Ja, das ist für ihn persönlich sicherlich keine angenehme Sache, weil, oder er kann sich sicherlich nicht unterschätzen, weil er bisher immer das Image gehabt hat eines Politikers mit einer sauberen Weste, jemand, der die Probleme angegangen ist, die Probleme gelöst hat, der auch versucht hat, die Hinterlassenschaften seiner Vorgänger im Prager Rathaus zu regeln, die Probleme zu beheben. Und auf einmal kommt dieser relativ schwer begreifliche Pfändungsbeschluss gegenüber dem wichtigsten Perlen, kann man sagen, der Hauptstadt Prag. Also das ist sicherlich schon etwas, was ihn sehr beschädigen kann. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass in knapp einer Woche sich eben dieser Oberbürgermeister Bohuslav Svoboda der Wahl zum Chef der Prager Demokratischen Bürgerpartei stellt. Also er will Vorsitzender der Partei in Prag werden. Und da kann man tatsächlich vermuten, dass hier einige seiner Gegner, die ja nichts Handfestes gegen ihn in der Hand haben, nun versuchen, auf diesen Wegen ihn zu diskreditieren und vielleicht seine Wahl zu verhindern.
Die Medien berichten fast laufend, dass die Gegner von Svoboda seit Wochen versuchen, ihn in schlechtem Licht darzustellen. Aus welchen Kreisen kommen diese Attacken?
Also bevor Bohuslav Svoboda Oberbürgermeister wurde, gab es ein regelrechtes Konglomerat zwischen Politikern und Unternehmern in der Hauptstadt Prag. Das heißt, es gab wichtige Unternehmer, die über ihre politischen Kontakte versucht haben, an öffentliche Aufträge zu gelangen, um natürlich die dann überteuert zu leisten. Das heißt, das war praktisch eine Selbstbereicherung dieser Unternehmer. Und da hat eigentlich keine Rolle gespielt, ob die Kontakte jetzt zu den Bürgerlichen waren oder zu den Sozialdemokraten. Diese Koalition hat, wie gesagt, sehr gut funktioniert. Und Bohuslav Svoboda hat diese Koalition des Business, also der Unternehmer und der Politik, praktisch beendet. Er hat diese Leute von diesen öffentlichen Geldern abgeschnitten. Und die rächen sich jetzt natürlich. Die waren überrascht und jetzt kommt deren Reaktion.
Ein wichtiges Thema vor den letzten Prager Kommunalwahlen war der Kampf gegen die Korruption in der tschechischen Metropole. Wird der Erfolg oder Misserfolg Svobodas daran gemessen werden, ob es ihm gelingt, die öffentlichen Ausschreibungen transparenter zu gestalten? Kann er diesbezüglich schon Erfolge aufweisen?
Ja, sicher. Man muss vor allen Dingen sehen, dass er vieles von seinen Vorgängern geerbt hat. Zum Beispiel die riesengroßen Infrastrukturprojekte wie der Tunnelkomplex Blanka, der überteuert ist und kritisiert wird von allen möglichen Seiten. Oder auch den Ausbau der Prager U-Bahn. Das sind alles Sachen, wo er eigentlich das nicht mehr rückgängig machen kann, weil die längst beschlossen sind oder bereits mit dem Bau begonnen wurde, sondern er kann jetzt nur noch die größten Auswüchse, sage ich mal, versuchen zu unterbinden und jetzt zumindest erreichen, dass es etwas billiger wird als vorher gedacht. Das ist zum Beispiel der Fall dieses Tunnelkomplexes Blanka, wo er schon angekündigt hat, dass das letztendlich etwas billiger werden wird. Aber natürlich, das Problem ist, dass dieses System, das sich seit vielen Jahren, seit 10, 15 Jahren aufgebaut hat, natürlich, das kann man nicht von einem Tag auf den anderen beseitigen. Das heißt, dass sich zum Beispiel Firmen um diese Großaufträge beworben haben, die eigentlich gar nicht Baufirmen sind, sondern dann diese Aufträge an weitere Firmen verteilen und die wieder an weitere Firmen verteilen, wodurch natürlich jede Firma verdienen will und das Ganze dann überteuert wird. Das ist ein System, das funktioniert nicht nur in Prag, sondern in allen großen Kommunen Tschechiens und das muss besiegt werden oder überwunden werden. Und das kann ein einziger Bürgermeister, selbst wenn er die besten Absichten hätte, natürlich nicht erreichen. Aber die Leute wollen ja oft auch exemplarische Fälle sehen. Und da kann man schon in den letzten Tagen eine erste Erfolgsmeldung vermelden. Und zwar wurde scheinbar der Chef der Prager Stadtpolizei, Wladimir Kotrouš, dabei ertappt, wie er eben sich einen Umschlag mit mehreren tausend Kronen eingesteckt hat. Also ein klarer Fall von Korruption, von Amtsmissbrauch. Und sollte dieser dieser Chef der Stadtpolizei tatsächlich gefeuert werden aufgrund dieser Vorwürfe, die gegen ihn erhoben werden, dann ist das natürlich der erste Beweis auch für Svoboda, oder dass er wirklich die Korruption angegangen ist und dass ein erster großer Kopf rollt.
Ja, Robert, danke für das Gespräch.
Danke ebenfalls.
Der Politikwissenschaftler Robert Schuster war unser Gast im Politgespräch. Und damit ist die deutschsprachige Sendung am Ende angelangt. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Markéta Kachlíková.